Okay, wir wollen weiter uns anschauen, unser Verhältnis zur Wahrheit, so wie Gott das uns vorlegt, wie Gott es auch uns gebietet. Wir gehen noch einmal zu Johannes 8, da waren wir noch nicht fertig. Johannes 8, 31 und 32. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Das Wesen von Jüngerschaft ist eine Hingabe an das Wort Gottes. In der Apostelgeschichte heißt es, sie haben, Apostelgeschichte 14, Vers weiß ich jetzt gar nicht, da heißt es dann, sie haben viele Gläubige zu Jüngern gemacht. So, da sehen wir, da ist ein Unterschied zwischen Gläubigen und Jünger. Jeder Jünger ist ein Gläubiger, aber nicht jeder Gläubiger ist ein Jünger. Ein Jünger hat das Merkmal, dass er sich der Disziplin und auch der Ernährung und der Leitung und dem Schutz des Wortes unterstellt. Das ist ein Jünger. Und er sagt, Gott ist Gott, ich bin nicht Gott. Gott hat die Wahrheit, Gott hilft mir. Gott weiß besser, was gut ist für mich als ich selber. Und ich vertraue mehr ihm als mir. Das ist die Grundhaltung eines Jüngers. Und weil er dieses Vertrauen hat, deswegen gibt er sich hin dem Wort. Er lebt mit dem Wort. Er hat nicht nur die Idee, ab und zu das Wort zu hören, sondern sein Anspruch ist, es soll in mir passieren, was die Bibel sagt, das Wort wurde Fleisch. In Jesus wurde das Wort Fleisch, das Wort wurde sichtbar. Wir sind gerufen und privilegiert, Teilhaber zu sein der göttlichen Natur. Die Natur Christi soll in uns hervorkommen. Und dieser Prozess beginnt mit der Hingabe an das Wort Gottes. Und Jesus sagt, wenn wir so im Alltag uns verbinden mit dem Wort, hier werde ich es gleich noch ein bisschen weiter erklären, wie das praktisch aussieht, dann passiert etwas und nur dann. Dann werden wir die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird uns frei machen. Die Wahrheit hat diese wunderbare Fähigkeit, frei zu machen. Und das heißt, die Lüge hat diese furchtbare Fähigkeit, zu binden, in Knechtschaft zu bringen. Wahrheit macht frei und Lüge bindet. Und Lüge kommt vom Teufel. Er ist der Vater der Lüge. Und Jesus ist der König der Wahrheit. Und er ruft uns in die Wahrheit. Und das heißt, in die Freiheit. Wir können einmal zu Josua gehen, Kapitel 1, Vers 8. Und da sehen wir das gleiche Prinzip, das Hingabe an das Wort Gottes. Eine Wirkung in uns freisetzt, die wohltuend und auferbauend ist. Josua, Kapitel 1, Vers 8. Das ist die Anweisung oder die Hilfe, die Gott Josua gibt, der jetzt diese schwierige Aufgabe übernommen hat, den Platz von Mose einzunehmen. Und er soll jetzt dieses Volk führen. Und er hat natürlich als Helfer von Mose all die Jahre schon gesehen, wie viele Probleme Mose bekommen hat mit diesem Volk, was so eigenwillig war. Und jetzt soll er diese Aufgabe übernehmen und der Herr natürlich ist da und ermutigt ihn und gibt ihm etwas, was er braucht, um seine Arbeit zu tun. Und das ist nicht nur für Josua, das ist für jeden Christen, der ein Leben führen will, wo der Segen Gottes kommen soll und wo die Merkmale einer Gemeinschaft mit Gott hervorkommen soll. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen. Also das heißt, du sollst nicht aufhören, das Wort zu sprechen. Das ist damit gemeint. Und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen. Und dann wirst du Erfolg haben. Das ist eine ganze Reihe von Details oder von verschiedenen Elementen. Und es beginnt mit dem Buch und es endet mit Erfolg. Diese Reihe beginnt mit dem Buch und es endet mit Erfolg. Und genauso ist es auch für uns. Wir haben keine Religion des Buches. Nein, wir haben eine Liebesbeziehung zu einer Person. Aber wir haben ein Buch, was uns ein Mittel ist, um diese Person kennenzulernen. Ja, also wir haben nicht eine Buchesreligion. Aber wir brauchen das Buch, um die Gedanken Gottes kennenzulernen. Gott hat uns seine Gedanken mitgeteilt. Und das nennt man die Bibel, das Buch. Und Gott möchte, dass wir erfolgreich sind. Und erfolgreich sein, das bedeutet, dass wir aus falschen Prägungen, aus Abhängigkeiten, aus Bindungen herauskommen und dass der Segen Gottes auf unser Leben kommt und dass wir Dinge tun, die Merkmale haben, dass sie wirklich von Gott sind und dass sie Menschen dienen, Menschen helfen, Menschen Wegweisung geben, Menschen erbauen, Menschen freisetzen, was auch immer. Das ist, was Gott möchte. In vielen verschiedenen Arten und Weisen, aber das Wesen ist immer das Gleiche. Wir bekommen Segen von Gott und wir sind ein Segen für andere. Das ist unsere Berufung. Das ist, womit Abraham berufen wurde. Das war der Segen, den er hatte. Und wir haben auch als Kinder Abrahams, wir haben den Segen Abrahams. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das kann sehr unterschiedlich aussehen, aber das ist immer das Gleiche. Gott schenkt uns etwas und damit dienen wir Menschen und wir helfen Menschen. Und wenn da ein christlicher Unternehmer ist, der von Gott Ideen bekommt, etwas zu unternehmen und damit einen Segen gibt, indem er Arbeitsplätze schafft, indem er Finanzen ins Reich Gottes tut, das ist eine wunderbare Berufung. Und ein anderer ist gerufen, ein Frauenhaus zu leiten oder eine Seelsorgeeinrichtung. Oder es gibt so viele verschiedene Dinge. Und Gott hat für jeden von uns etwas, was passt zu uns und was das Maximum an Erfüllung einfach darstellt. Und so viele Christen, ich würde schätzen, man kann es nicht richtig beweisen, aber ich würde schätzen, dass weit über 80, wahrscheinlich noch über 90% aller Christen überhaupt keine Ahnung haben der Berufung, die Gott für sie hat. Und von den wenigen, die eine Ahnung haben von der Berufung Gottes, sind es wiederum nur wenige, die sichtbare, markante Schritte gegangen sind hinein in die Berufung und in den Plan Gottes. Das hängt zusammen mit einem falschen Verständnis von Gemeinde und einem falschen Konzept des christlichen Lebens. Und Gott will das Konzept von Gemeinde ändern. Oder nicht ändern, sondern sein Konzept einmal in die Mitte stellen und sagen, hallo, seid ihr müde von eurem Zeug? Darf ich mal die Gemeinde leiten? Darf ich mal übernehmen? Darf ich mal mich auf den Chefsessel sitzen und darf ich mal leiten und darf euch mal zeigen, wie Gemeinde aussieht? Gemeinde ist ein Ort der Heilung, der Wiederherstellung, der Ausrüstung und der Sendung. Und da kommen Menschen in ihre Berufung und sind nicht einfach nur treue Stuhlwärmer, sondern sind Leute, die etwas mit Gott unternehmen, die einen Plan haben, die Lust ziehen und die etwas tun für Gott, was sie ohne ihn niemals tun könnten. Sodass sie es wissen und andere, die sie kennen, auch wissen, das kann nur Gott sein. Das kann nur Gott sein. Das ist einfach übernatürlich. Gott hat gewaltige Pläne und er will uns erfolgreich machen. Und Erfolg kommt zustande durch Hingabe an das Wort Gottes. Wenn ich Josua 1, 8 lese oder nur daran denke, dann denke ich sofort an Georg Müller. Kennt ihr Georg Müller? Schon mal von Georg Müller gehört? Einer der Gesegnetsten. Darf ich mal fragen, wie viele kennen Georg Müller? Da habe ich gerade, oh, das sind aber überdurchschnittlich viele. Überdurchschnittlich viele. Gewaltig. Gewaltig. Trotzdem war es nur eine Minderheit. Einer der größten deutschen Glaubenshelden, die wir je hatten. Leider durch politische und gesellschaftliche Umstände konnte er seinen Glauben nicht in Deutschland leben und hat dann in England gedient, aber trotzdem ist er ein Deutscher. Halleluja. Und er hat einen gewaltigen Segen Gottes freigesetzt und hat wirklich buchstäblich viele, viele Tausende von Menschen ein Zuhause gegeben, in dem er Waisenhäuser gegründet hatte und viele Menschen Erziehung gegeben hat, Essen gegeben hat und viele andere Dinge getan hat. Und im hohen Alter, in den 80ern seines Lebens, hat er Weltreisen gemacht und hat das Evangelium in allen Erdteilen verkündet. Und wo er hinkam, sind Tausende von Menschen gekommen und haben gehört einfach von dem, was Gott ihm an Weisheit gegeben hat. Und der Schlüssel seines Dienstes ist ganz einfach Nachsinnen über dem Wort. Hingabe an das Wort Gottes, sich ernähren vom Wort Gottes, sich prägen lassen vom Wort Gottes, erlauben, dass das Wort Gottes uns vollkommen erfüllt und motiviert und dass wir nichts anderes sehen können als die Gedanken Gottes und davon bestimmt sind in allen Unternehmungen. Ein gewaltiger Mann Gottes. Es gibt einige Biografien über ihn und es lohnt sich, sich zu beschäftigen mit diesem Mann Gottes. Und er verkörpert dieses Prinzip, Josua 1,8 oder Psalm 1 ist eine Parallelstelle. Hingabe an das Wort. Das Wort als Quelle der Inspiration, der Weisung, der Korrektur, der Ermutigung, der Belebung, der Glaubenskraft zu entdecken und aus dieser Quelle zu leben. Dieser Mann hatte nachher, ich weiß jetzt nicht mehr genau aus dem Kopf, die Zahl habe ich vergessen, aber es waren entweder 6 oder 7 Sekretärinnen vollzeitlich, die ihm geholfen haben, seine Korrespondenz zu bewältigen. So, das sagt mir, er hat ziemlich viel zu tun gehabt. Ja, kann man das so sagen? Ja, wenn man 6 Sekretärinnen braucht, die helfen, die ganze Post zu beantworten, die aus aller Welt kommt, also denke ich, dann war der ziemlich beschäftigt. Und viele Leute kamen und wollten ihn sprechen und. Und er sagt, das Wichtigste, die wichtigste Aufgabe, die ich habe an jedem Morgen, ist dafür zu sorgen, dass meine Seele glücklich ist im Herrn. Das sagt ein Mann, der so viel Termine hat, der so viel zu tun hat, der so viel gefragt ist. Das Wichtigste, was er zu tun hat an jedem Morgen, ist dafür zu sorgen, dass seine Seele glücklich ist im Herrn. Und dann erklärt er, wie er das macht. Und er erklärt das Leben aus dem Wort Gottes. Ich weiß nicht, ob da noch welche gibt. Da gibt es ein kleines Heft. Wenn es da nicht gibt, du kannst ja auch den Text von der Webseite runterladen. Da wird das erklärt. Das heißt, der Segen des Nachsinnens über Gottes Wort. Kleines Büchlein, kostet nur so viel wie ein Döner. Aber es wird dein ganzes Leben revolutionieren. So verzichte auf einen Döner, kauf das Heft. Und dann tu das und dein Leben wird verändert werden. Nicht durch das Kaufen dieses Heftes, sondern indem du anfängst zu lernen, dieses einfache, aber so grundlegende und vielfach vergessene Prinzip anzuwenden. Nachzusinnen über dem Wort, sich zu ernähren durch das Wort, zu erlauben, dass unser Denken, unsere Gefühle bestimmt werden vom Worte Gottes. Es kommt nur durch Zeit zustande, Hingabe. Und wir sind so beschäftigt und wir haben so viele Dinge, dass wir sagen, ja, das ist schon richtig, aber wir haben keine Zeit dazu. Wie töricht. Das bedeutet, wir machen weiter diese halbherzigen Geschichten ohne wirkliche Ergebnisse, ohne wirkliche Frucht, ohne wirkliche Durchschlagskraft, ohne die Fähigkeit, Menschen zu motivieren, den Kurs ihres Lebens zu verändern. Wir vertun unsere Zeit Jahr um Jahr. Ich glaube, die größte Sünde, die wir haben im Volk Gottes, ist die Sünde der Zeitverschwendung. Das ist die allergrößte Sünde. Die Sünde der Zeitverschwendung. Und Zeitverschwendung heißt, wir geben Gott nicht Raum, in uns zu arbeiten. Und weil wir nicht ihm Raum geben, in uns zu arbeiten, kann er auch nicht durch uns arbeiten. Das ist ein sehr einfaches Prinzip. Gott kann, oder wenn wir möchten, dass Gott mehr durch uns tut, müssen wir uns hingeben, dass er etwas Neues in uns tut. Und nur das, was Gott in uns tun kann, wird er dann durch uns tun. Nur das. was er in uns tut, wird er durch uns tun. Wenn du durch bestimmte Prozesse durchgehst, wird Gott dir Vollmacht geben. Vielleicht bist du kein Prediger, aber im Gespräch mit einzelnen Leuten wirst du über das reden, was Gott an dir getan hat. Und der Heilige Geist wird das benutzen und wird Menschen überführen von ihrem verkehrten Weg, wie das vorhin an vielen Stellen hier passiert ist. Hier war eine ganz schwere, aber gute und heilsame Überführung im Raum. Und das ist gut. Und wir sind dankbar dafür. Halleluja. Der Heilige Geist führt uns in alle Wahrheit. Er sagt uns, hey, wenn du so weitermachst, das kann nichts werden. Und es liegt an den und den Dingen. Und der Weg Gottes ist dieser hier. Wir sehen das. Wir sind überführt. Überführung ist was ganz anderes als Verdammnis. Überführung ist immer kombiniert mit, hey, es gibt sogar für dich Hoffnung. Verdammnis sagt da, was alles falsch ist und sagt, okay, forget it. Du brauchst dich nicht mehr zu bemühen, du brauchst nichts mehr zu machen. Das war's, deine letzte Chance ist gewesen, fertig. Nein, aber der Heilige Geist überführt. Er zeigt, was falsch ist und sagt, du kannst anfangen, das Richtige zu tun. Du kannst anfangen, Schritte zu gehen. Du kannst anfangen, ein bisschen Zeit einzuräumen. Fang an, jeden Morgen, und sei es nur eine Viertelstunde. Wenn du diese Viertelstunde richtig nutzt, fängt der Heilige Geist an zu kommen und sehr bald möchtest du eine halbe Stunde haben. Und sehr bald möchtest du daraus eine Stunde machen. Aber das ist was völlig anderes als, oh, ein Christ muss stille Zeit machen. Okay, ich muss jetzt eine Stunde beten. Jetzt setze ich mich hin, jetzt bete ich eine Stunde und verbringe Zeit mit dem Wort. Und du strengst dich an und machst alles, was du tun kannst. Und guckst auf den Wecker und denkst, dass dein Soll erfüllt und es sind 5 Minuten vergangen. Und du sagst, oh meine Güte, dieses Zeug bringt mich um. Das bringt mich um. So fang klein an. Aber gib dich dem Wort hin, sprich das Wort, bete das Wort, erkläre das Wort, bring das Wort zu Gott, bring es auf dein eigenes Herz und bring es zum Teufel. 3 Ebenen, wo du das Wort anwendest. Ja, auch dem Teufel. Erkläre dem Teufel, was du jetzt glaubst. Erkläre dem Teufel, was in dieser Bibel steht. Du sagst, ja, das weiß er schon. Ja, logisch. Der studiert fleißiger das Wort als wir. Es geht nicht darum, ihm Bibelkenntnis beizubringen. Es geht darum, dass du ihm erklärst, was du glaubst und wozu du stehst und wozu du dich hingegeben hast und womit er in Zukunft zu rechnen hat. Darum geht es. Wir nehmen das Wort und wir etablieren die Position, die wir einnehmen im Leben vor Gott, vor uns selbst und vor der Finsternis. Erkläre, was Gott über dich sagt. Sprich es aus. Sprich es aus, nicht mechanisch, sondern im Glaube, mit Dankbarkeit. Verbinde das Wort mit viel Lob und Dankbarkeit. Das ist der Schlüssel, damit es nicht ein mechanisches Runterrattern wird, so wie eine tibetanische Gebetsmühle, ja? Sondern, dass es unser Herz berührt. Aber wir müssen erklären, der Hebräerbrief redet vom Bekenntnis. Das Bekenntnis unserer Hoffnung. Und das sollen wir festhalten. Und dann heißt es zum 3. Mal, wir sollen es unwandelbar festhalten. Was bedeutet das? Wenn wir anfangen, das Wort zu bekennen, wird Druck kommen. Und dann müssen wir es unwandelbar festhalten. Und so werden wir durch den Druck durchgehen und den Druck überwinden. Wenn du das Wort ergreifst, kommt Verfolgung willen, um des Wortes willen. Kommt Verfolgung, kommt Druck, kommen Dinge, die gegen dich gehen, durch das Wort. Aber durch das Wort wirst du auch überwinden. Durch das Wort wirst du siegen. 1. Johannes 2,14. Die Jünglinge im Glauben, das war nicht die Jugendgruppe, sondern das waren Menschen, die schon ein paar Stufen gegangen sind, aber immer noch Jünglinge sind. Das heißt also, die haben noch das ganze Leben vor sich. Die Jünglinge heißt, von den Jünglingen heißt es, sie sind stark. Ihr seid stark. Das Wort bleibt in euch. Und ihr habt den Bösen überwunden. Halleluja. Durch das Wort wirst du stark werden und durch das Wort wirst du den Teufel überwinden. Ich dachte, das hat Jesus für mich schon gemacht. Ja, er hat für dich etwas getan, was du nie wiederholen könntest und auch nicht musst. Aber trotzdem gibt es etwas, was heißt den Bösen überwinden, was wir zu tun haben. Da ist ein satanischer Widerstand gegen deine Berufung, gegen deine Freiheit. Gegen Frucht bringen, ein satanischer Widerstand. Und du bist die geeignete und einzige Person, die diesen Widerstand brechen kann in deinem Leben. Du musst es tun. Und wenn du es nicht tust, kannst du die ganze Gemeinde bitten, für dich zu beten. Du musst stark werden und den Widerstand brechen gegen deine Berufung. Und da heißt es von den Jünglingen, die sind aufgewachsen durch das Wort Gottes, stark, sie sind zu Überwindern geworden, sie haben den Bösen überwunden. Und wie wunderbar, dass sie das am Anfang ihres Glaubenslebens hatten. Ihr Lieben, vergiss die Idee, ja vielleicht irgendwann, wenn ich ein geistlicher Rentner bin, dann habe ich auch den Teufel überwunden. Das ist am Anfang und nicht am Ende. Das geschieht am Anfang. Man kann 4, 5 Jahre Christ sein und man steht und man geht seinen Weg und hat die wesentlichen Dinge gesehen und ist dabei einfach zuzunehmen und zuzunehmen und zuzunehmen. Ihr Lieben, vergessen wir diese Ideen von irgendwann später im Laufe von Jahrzehnten oder so, vielleicht kommt da etwas von Gott in unser Leben. Wir nähren uns durch das Wort Gottes und wir werden stark. Und etwas von Gott breitet sich in uns aus. Und wir lernen zu herrschen. Römer 5,17. Wir empfangen die Fülle der Gnaden. Nicht eine, nicht zwei. Die ganze Fülle. Und der Gabe der Gerechtigkeit. Gnade, Gnade, Gnade. Von seiner Fülle haben wir genommen. Gnade um Gnade. Das muss man nehmen. Das rieselt nicht auf uns herab. Das muss man nehmen. Das ist etwas Aktives. Ich sehe es, ich weiß, es gehört mir und ich packe es und ich lasse es nie wieder los. Und ich werde nie zulassen, dass irgendjemand mir das wieder ausredet. Wir müssen mal ein bisschen rauskommen aus der Harmlosigkeit. Ein bisschen zackiger werden, ein bisschen knackiger werden. Etwas mehr vom Löwen darf da schon zu sehen sein in uns. Und wir müssen nur lernen, Weisheit zu haben zur Unterscheidung. Wo ist das Lamm dran und wo ist der Löwe dran? Das kriegen manche durcheinander. Und dann sind sie da Löwe, wo sie Lamm sein sollen. Und da, wo sie Löwe sein sollen, sind sie Lamm und werden immer geschlagen und gejagt und ausgeplündert vom Teufel. Jesus gibt uns Gnade, damit wir herrschen. In diesem Leben dürfen wir herrschen. Wir herrschen über unsere Worte, über unsere Gedanken, über unsere Fantasien, dann über unsere Gefühle und über unsere Handlungen, über unseren Lebensstil. Und dann kommt Frucht. Dann kommt Frucht. Wir werden ein Segen sein für andere. Das ist möglich, das ist normale Lieben. Das ist nicht für Reinhard Bonnke oder Yonggi Cho. Das ist für jedes Kind Gottes. Amen. Wir können wachsen, wir können stark werden, wir können Frucht bringen, wir können was tun für das Reich Gottes. Wir können ein Segen sein für andere. Dass der andere sagen, ich bin so dankbar, dass Gott diesen Menschen in mein Leben geschickt hat. Ich bin so dankbar. Und Gott hat gewirkt durch diese Person in meinem Leben. Und ich bin dafür von Herzen dankbar. Amen. Hingabe an das Wort. Fleißig sein im Wort Gottes. Drauf schauen. Es sprechen. Es erklären, darüber nachsinnen, Tag und Nacht. Sagt, na, also hier haben wir ja den Beweis, das ist doch übertrieben, das geht doch nicht. Irgendwann muss ich auch mal schlafen. Wenn du lernst, dich zu füllen mit dem Wort Gottes, kannst du sogar das Wort Gottes noch im Traum haben. Und kannst im Traum der Sünde widerstehen und sagst, no way, nicht mit mir, ich bin Mann Gottes. Ich widerstehe in Jesu Namen. Im Traum. Gott ist auch der Herr im Traum. Es ist nicht der Tag und dann kommt die Nacht und die gehört dem Teufel und da feiert er seine wilden Partys und lädt dich dazu ein und du bist das hilflose Opfer und am Morgen denkst du, meine Güte, auf was für wilden Orgien bin ich wieder gewesen. Nein, wir widerstehen, wir herrschen, wir regieren, wir sagen nicht mit uns. Wir sind berufen zur Reinheit, wir sind berufen zur Klarheit, wir sind berufen, Versuchungen zu entdecken und zu überwinden. Und wir werden Überwinder werden. Und wenn du es nicht bist, du kannst einer werden. Ihr seid stark. Und das Wort Gottes bleibt in euch. Und ihr habt den Bösen überwunden. Das ist, was das Wort sagt. Und es gibt so viele verschiedene Anweisungen, die alle mit ein bisschen Variation und immer wieder dasselbe bringen. Und hier heißt es, Hingabe an das Wort, Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist. Bitte schau ganz genau hin hier. Vor dem Handeln kommt das Achten. Wenn du es nicht bemerkst, dass hier ein Gehorsamschritt dran ist, kann die Bibel 20 Mal von diesem Gehorsamschritt reden, du wirst ihn nicht tun, weil du es gar nicht merkst, dass dieser Schritt dran ist. Verstehst du? Es gibt Dinge, die in uns ablaufen, von denen wir keine Ahnung haben. Vielleicht andere mit einem geschulten Blick und die durch diese Dinge schon gegangen sind, die sehen das, aber du siehst es nicht. Aber wenn wir uns füllen mit dem Wort, dann kommt Licht und wir sehen etwas und wir sehen, dass Schritte dran sind. Ich werde das niemals vergessen. Ich war ganz junger Christ, weiß ich nicht, ein paar Monate, vielleicht ein halbes Jahr. In unsere Jugendstunde kam ein Mann Gottes und lehrte dort. Und er lehrte über Verletzungen, verwundet sein, nicht vergeben haben und Bitterkeit. Und ich war da so ein Heißsporn und war so begeistert und Erweckung und die Kraft Gottes und wir treiben Dämonen aus, wir wollen den Herrn sehen. Und dann kommt er da und redet über diese Dinge und ich habe mich so gelangweilt. Und ich habe gedacht, was soll dieses Psychozeug? Glaubt dieser Mann wirklich, dass hier irgendeinen von uns betrifft, wovon der da redet? Was, das ist alles Zeitverschwendung. Wir müssen rausgehen, wir müssen evangelisieren. Das Reich Gottes bauen. Und da redet er von Verletzungen und wir müssen vergeben. Ich weiß noch, glaubt der wirklich, dass es nur einen gibt, den das betrifft, wovon der da überhaupt redet? Jahre später, viele Jahre später, hat Gott mich gerufen und hat gesagt, lerne mit meinem Wort zu leben, so wie ich es angeordnet habe. Da war ich schon viele Jahre Christ. Und dann fing ich an, mich hinzugeben dem Wort und zu tun, was Josua 1,8 sagt, was Psalm 1 sagt, was Kolosser 3,16 sagt, was das ganze Psalm 119 ausdrückt, was Psalm 112 sagt und. Und ich fing an, mich zu füllen mit dem Wort, zu denken, was das Wort sagt, zu sprechen, was das Wort sagt. Und nach ein paar Wochen fingen in mir Veränderungen an. Und ich fing an, Dinge zu sehen, die ganz offensichtlich immer da waren, aber die ich nie gesehen habe. Und weißt du, was das Erste war, was ich gesehen habe? Bitterkeit. Und Bitterkeit ist ein böser Herzenszustand als Folge davon, dass wir nicht vergeben haben. Und da auf einmal wusste ich, es gab mindestens einen, auf den das zutrifft, was dieser Mann Gottes da erklärt hat. Das heißt, du kannst sitzen und du hörst eine Lehre über irgendeine Sünde, über irgendeinen Herzenszustand und du machst ein Unschuldsgesicht und sagst, ich frage mich, ob es irgendjemanden hier geben könnte, den das betrifft. Also mich jedenfalls nicht. Aber wenn das Licht kommt, auf einmal sagst du, hey, ich bin die Person. Ich habe hier Bedarf. Ich brauche Veränderung. Erst wenn das Wort in uns anfängt zu wohnen, kommt das Licht. Das Wort muss anfangen zu wohnen in uns. Und dann kommt Licht. Und das heißt, wir sehen Handlungsbedarf. Wer dann seine Bitterkeit sieht, der kommt schnell auf die Idee, okay, die Bitterkeit kriege ich nur los, wenn ich anfange, systematisch zu vergeben. Wer aber seine Bitterkeit nicht sieht, findet keine Notwendigkeit, sich einmal mit der Vergangenheit zu beschäftigen und all denen zu vergeben, die einem wehgetan haben. Und das ist genau das, was er hier sagt. Hingabe an das Wort, damit du darauf achtest, nach all dem zu tun. Vor dem Tun kommt das Achten. Wenn ich nicht darauf achte, wenn ich nicht mein Defizit sehe, ist das eine gute Botschaft für andere. Verstehst du? Wir müssen wegkommen von der Idee, alles, was man über uns wissen kann, wissen wir schon. Du weißt nur das bisschen, was Gott dir offenbart hat über dich selbst. Und frag mal ein paar von deinen Freunden, die wissen etwas über dich, was du nicht weißt. Und sie beten heiße Gebete, Die Ehefrau betet heiße Gebete. Herr, zeig's ihm doch endlich. Ich bin's müde. Ich hab's ihm tausendmal erklärt, er hört nicht. Zeige es ihm, überführe ihn, stelle ihn in dein Licht, veränder ihn zu deiner Ehre und damit es auch mir ein bisschen besser geht. Bitte, aber vor allen Dingen für dich. Ja. Und der Ehemann weiß von dem alles gar nichts. Und denkt, alles ist im Lot. Es gibt solche Dinge. Es gibt solche Situationen. Aber wenn wir Licht bekommen, dann wissen wir, hey, da sind Schritte dran. Da sind Schritte, die wir zu gehen haben. Und wir entdecken, Täuschungen. Wir entdecken verkehrte Ideen, die wir haben über uns selber. Und verkehrte Ideen erzeugen verkehrte Verhaltensweisen. Und wenn wir leben mit dem Wort Gottes, dann fängt das Wort an zu reden. Und das Wort weist uns auf Dinge hin. Das Wort unterweist uns. Das Wort gibt uns Verständnis. Und auf einmal begreifen wir, da sind Schritte dran. Und wir machen uns hier in diesem Bereich was vor. Lass mich ein Beispiel geben. Eins meiner herausragenden Probleme war Zorn. Unbeherrschtes, aufbrausendes. Und ich hatte eine interessante Theorie, um das alles zu erklären. Und das war meine Vulkantheorie. Und die Vulkantheorie geht so, da sind Kräfte im Erdinnern und die bewegen sich da. Und wenn die sich aufstauen und dann irgendwie wird da ein Druck aufgebaut, und die einzige Möglichkeit, wie da wieder Ruhe reinkommen kann, ist, dieser Vulkan muss mal explodieren. Und kein Mensch hält einen Vulkan auf. Wenn ein Vulkan explodieren will, da gibt's nur eins, rette sich, wer kann. Und dann lass den explodieren und wenn er explodiert ist und alles fertig hat, dann okay, dann kann wieder Frieden kommen. Das war meine Vulkantheorie in Bezug auf den Zorn. Ich habe so viele Male gesagt, ja, das kommt einfach über mich, das ist stärker, das kommt einfach hoch. Das kann man nicht kontrollieren. Ich habe das versucht und versucht, das ist unmöglich, das ist stärker als ich, das geht überhaupt nicht. Ich bin Opfer, nicht Täter, ich bin Opfer. Ja, und wenn du Opfer bist, dann sind es vielleicht die Gene oder der Großvater oder die Freimaurer oder irgendwer, aber doch nicht du. Du bist ja Opfer. Und er hat eine interessante Situation herbeigeführt, um meine Vulkantheorie zu zerschmettern. Ich weiß nicht mehr den Anlass, aber es gab eine Situation, wo der Vulkan am Ausbrechen war. Und die ganze Familie nahm sich in Acht, rette sich, wer kann, schützt sich. Und mitten in diesem Vulkanausbruch, den ja niemand kontrollieren kann, klingelte das Telefon. Und weil die alle so eingeschüchtert waren und sich nicht bewegten, musste ich ans Telefon. Also ich, der ich doch Opfer bin, gerade von diesem Ausbruch da, jetzt muss ich auch noch ans Telefon. Na, so eine Familie habe ich. Ich gehe ans Telefon und da war mein Chef dran. Und ich war absolut erstaunt und überwältigt, wie nett und kooperativ und sanft und positiv ich den Telefonanruf von dem Chef beantwortet habe. Ich war so zu Diensten, ich war so entspannt und so freundlich und so gut drauf. Boah, ich weiß nicht mehr, warum der angerufen hat, war auch nur ein ganz kurzer Anruf. Und ich legte wieder auf und der Herr sprach zu mir in meinem Herzen und sagt, hast du was bemerkt? Ich sage, ja, hab was bemerkt. Mitten im Ausbruch, der noch nicht fertig war, hörte schlagartig der Ausbruch auf. Ich sage, ja, ich bin ganz erstaunt. Das bringt Zweifel an meine Vulkantheorie, weil wer kann den Vulkan stoppen? Und der Herr sagt, und warum hast du nicht den Chef so angefahren, wie du das mit der Familie gemacht hast? Warum nicht? Ich meine, was für eine Frage. Die Antwort liegt auf der Hand, das ist mein Chef. Und das tut man nicht gegenüber dem Chef, weil wenn man das tut gegenüber dem Chef, könnte das eine Menge unangenehme Konsequenzen haben. Da hat man doch Respekt vor dem Chef. Und der Herr sagt, genau das ist das Problem. Ich sage, wie, was, verstehe ich nicht. Der einzige Grund, warum du dir diese Ausbrüche erlaubst, ist, weil du keinen Respekt vor deiner Frau und deinen Kindern hast. Das ist der Grund. Vulkantheorie fertig. Hinter jeder Bindung, ob das Zorn ist oder Rauchen oder Drogen oder Tabletten oder maßlos Schokolade fressen, wenn man schlecht drauf ist, hinter jeder Bindung ist eine Lüge. Und du kannst dich disziplinieren, du kannst deine Willenskraft mobilisieren, du kannst machen und tun, was du willst. Du wirst dieses Monster nicht bändigen. Aber wenn das Licht kommt und du die Lüge siehst, beim Schokoladefuttern ist es zum Beispiel, es kümmert sich ja sonst keiner um mich, es tröstet mich ja sonst keiner. Ich bin ja ganz alleine, dann muss ich mich alleine trösten. Erstens macht das dick und zweitens ist es eine Missachtung Gottes. Er sagt, ich habe dir den Tröster gesandt und der ist dazu da, dich zu trösten. Und das ist der einzige Trost, der nicht dick macht oder uns kaputt macht oder sonst irgendwie in Abhängigkeiten bringt. Der Heilige Geist ist unser Tröster. Und wir sollen eine Gemeinschaft haben, wir sollen ihn kennenlernen. Aber wenn wir nicht glauben, dass er wirklich kompetent und willig ist und dass er uns beibringen kann, diesen Trost zu empfangen, dann müssen wir eben mit unseren kleinen Trösterchen leben. Die können Alkohol heißen, die können Schokolade heißen, die können Kaufrausch heißen. Die haben viele verschiedene Namen. Das Prinzip ist immer das Gleiche. Wir versuchen, unsere Defizite mit etwas aufzufüllen. Aber Gott ist dazu da, uns zu helfen. Gott ist dazu da, uns zu trösten, uns Gutes zu tun. Vor ein paar Jahren war ich gerade dabei, meine Koffer zu packen für eine Reise nach Zentralasien, eine Woche auf der Bibelschule zu lehren. Und unmittelbar vor der Reise ist eine ganz furchtbare Sache passiert. Und eine Person, die ich seit vielen, vielen Jahren kenne, der ich sehr vertraut habe, hat in einer wirklich schmerzhaften Weise mich hintergangen. Und ich habe auf einmal feststellen müssen, das ist einfach dann offenbar geworden, dass über mindestens 2 Jahre diese Person ganz böse und gemein über mich hinter meinem Rücken gesprochen hat, eine Person, die ich sehr vertraut habe. Das war so ein Schmerz. Ich war so am Ende, ich war so kaputt. Und der Abflugtermin stand und ich musste nach Zentralasien und eine Woche auf der Bibelschule lehren. Ich dachte, ich brauche nicht eine Woche, ich brauche 4 Wochen, aber nicht Bibelschule, sondern Sanatorium. Was soll ich denn da jetzt lernen in diesem Zustand, in dem ich jetzt bin? Ich bin total am Ende. Ich bin sowas von geschockt und kaputt und verletzt und alles. Und jetzt soll ich gehen und soll Menschen helfen, näher mit Gott zu kommen. Und ich bin in einem so elenden Zustand aus dem Haus gegangen. Und dann habe ich gesagt, Heiliger Geist, so viele Stunden haben wir jetzt noch. Das waren extra langer Flug, normalerweise fliege ich kürzer, aber jetzt musste ich sogar über London und umsteigen und ich sage, Heiliger Geist, du hast so viel Stunden Zeit, du musst mich jetzt trösten und irgendwie wieder aufbauen. Wenn ich da ankomme in dem Zustand, wie ich jetzt bin, dann brauche ich nicht da zu lernen. Da können die eine Woche für mich beten. Ich lege mich ins Bett und die beten eine Woche für mich. Aber dass ich denn irgendwas geben könnte, das ist völlig ausgeschlossen. Und ich habe nichts anderes gemacht, als all diese 14 oder 16 Stunden mit umsteigen, einfach nur Händchen halten mit dem Heiligen Geist. Heiliger Geist, hier ist mein Herz, das tut so weh. Komm du und tu jetzt, was Jesus versprochen hat. Sei mein Tröster. Und Heiliger Geist kam und goss die Liebe des Vaters aus, den Trost des Vaters. Und als ich da war, als ich angekommen war, das ging mir schon so viel besser. Habe eine Stunde mich ins Bett gelegt, geschlafen und dann ging es in den Dienst. und es ging. Und ich war ein Segen. Und dann in der Nacht kam der Heilige Geist wieder. Und stundenlang sonnte ich mich in der Gegenwart Gottes. Und es war mir so wohl und war so gut. Und ich habe Gott so geliebt. Ich war so dankbar. Und er war da die ganze Woche. Jede Nacht habe ich so stark die Gegenwart, den Trost Gottes erlebt. Gott ist real. Gott ist ein Tröster. Er weiß, was wir brauchen. Er flickt uns nicht nur notwendig zusammen und sagt, so, das muss reichen, jetzt geh aufs Schlachtfeld. Das ist sowieso Kamikaze-Auftrag. Nein, er ist für uns. Und wir gehen nicht vor die Hunde, während wir dienen, sondern er dient uns. Er dient unseren Bedürfnissen. Aber dazu ist notwendig, dass wir den Tröstern den Laufpass gegeben haben. Wir werden den Tröster nicht erleben, wenn wir die vielen anderen Tröster noch haben. Es ist nicht so, wir trösten uns so gut wir können und dann das Letzte, was wir doch nicht schaffen, das macht dann der Heilige Geist. Das gibt es nicht. Der Heilige Geist dient uns, wenn wir allen falschen Tröstern den Tritt geben, den sie verdienen und sagen, fertig. Ich lasse mich nicht mehr mit Imitaten hier ein und nur so notdürftig irgendwie. Ich will das Echte, das Tiefe, das Bleibende. Ich will Gott haben, wie er mir dient. Wir lernen Gott nur kennen, wenn wir ihm glauben, was sein Buch sagt. Und Glauben heißt nicht nur, hier ist das Wort und das glaube ich jetzt, sondern Glauben heißt, ich verhalte mich dementsprechend. Ich kann nicht glauben, dass der Heilige Geist mein Tröster ist. Und dann futter ich Schokolade ohne Ende. Oder kaufe mir Zeugs, was ich nicht brauche. Oder mache irgendwas anderes. Das geht nicht. Wenn er mein Tröster ist, dann will er es sein von Anfang an. Und dann will er, dass ich durchschaue, dass die anderen billige Imitate sind, die mir nur schaden und viel Geld kosten und mein Leben kaputt machen. Das heißt Glauben. Ich muss mich entsprechend dem, was ich glaube, verhalten. Sonst glaube ich nicht. Wenn er der Tröster ist, wenn ich alles bekommen kann bei ihm, was er mir versprochen hat zu geben, dann sage ich, okay, darauf lasse ich mich ein, das will ich, warum soll ich es mit Krücken versuchen, wenn ich fliegen kann? Und ich lasse alles andere weg, das ist Glauben. Und nur wenn das Wort in uns wohnt, können wir glauben. Nur wenn wir hingegeben sind an die Wahrheit und sagen, das ist so. Und die Seele sagt, ja, aber ich habe es nie erlebt. Der Tröster war nie da, wenn ich ihn gebraucht habe. Und sagen, Ruhe, ab jetzt ist anders. Ich werfe mich auf das Wort. Ich sage, Heiliger Geist, hier bin ich. Du siehst, wie schwer mir das fällt. Auf die Schokolade oder das Kaufen oder die Bluse oder die Schuhe oder was weiß ich, was das für ein Zeug ist. Ich verzichte auf das, weil ich mich auf dich werfe. Jetzt komm du. Dann kommt er. Dann kommt er. Er ist treu. Er wird dir dienen in dem, was Jesus versprochen hat, wenn du ihm das abnimmst. Wenn du dich von ihm abhängig machst, er wird kommen. So, das Wort ist die Grundlage. Und das Wort gibt uns Vertrauen, dass Gott mit uns so umgehen wird, wie er es versprochen hat. Aber das Wort verlangt auch, bevor wir etwas erleben, dass wir Schritte tun. Hören, glauben, Schritte tun, erleben. Das ist die Reihenfolge. Schreib's auf. Hören, glauben, Schritte tun, erleben. Das ist die Reihenfolge. Wir haben erkannt und geglaubt die Liebe Gottes. Und der Rest steht doch nicht mehr da. Gefühlt, erlebt, genossen. Weil das ist selbstverständlich. Wer glaubt, hat. Wer glaubt, hat. Das muss dann nicht nochmal stehen. Wir haben erkannt und geglaubt und so viele Christen versuchen sich mit lauter Lügen im Kopf über Gott, versuchen irgendwie Gott zu fühlen. Das kann nicht funktionieren. Die Lügen müssen raus. Gott ist so, wie sein Wort uns das beschreibt. Und damit müssen wir handeln, damit müssen wir umgehen, darauf werfen wir uns, davon machen wir uns abhängig. Das ist etwas, was an Vorbereitung von unserer Seite notwendig ist. Und wenn wir noch nie wirklich durchdrungen worden sind vom Wort, dann fühlt sich am Anfang diese Aufgabe an, wie, das schaffe ich nie. Da ist so ein Widerstand, so ein Unglaube, so eine Abneigung, so eine Allergie gegen die Wahrheit in mir. Und alles in uns sagt, aufgeben. Sofort wieder zurück zu den alten Mittelchen und Trösterchen. Bleib dran. Überwinde diesen Widerstand der Kälte und des Unglaubens und der Unabhängigkeit. Überwinde diesen Widerstand in dir. Nimm das Wort. Erlaube, dass das Wort seine Kraft entfaltet. Das Wort arbeitet in dir. 1. Thessalonicher 2. Vers 13 und 14. Und darum danken wir auch Gott unablässig, dass als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfingt, es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern wie es wahrhaftig ist als Gottes Wort, das in euch den Glaubenden auch wirkt. Warum wirkte das Wort Gottes in diesen Christen? Weil sie es nicht angenommen hatten als Menschenwort, obwohl es durch Menschen zu sie gekommen war. Sie nahmen es an als Gottes Wort. Und das ist der Grund, warum so viele Male das Wort nicht wirkt. Weil wir da sitzen und weil wir es als Menschenwort hören. Und wie viele Male habe ich das erlebt? Menschen zitieren etwas aus meiner Predigt, was ich gesagt habe, was jeder nachlesen kann in der Bibel. Aber wie sie es zitieren, merkst du, sie verbinden sich nicht mit der Wahrheit. Sagen, ja, der hat gesagt und der hat behauptet. Nicht Gott hat durch ihn das gesagt, was ich selber nachlesen kann in seinem Heiligen Buch, sondern der hat gesagt. Dann wird das Wort nicht funktionieren. So viele schauen durch fromme Brillen und nehmen das Wort Gottes an, als sei es nur Menschenwort. Und dann wirkt es nicht. In einer Gemeinde bin ich gewesen. Und ich sprach über den Heiligen Geist. Und ich habe nur einen Vers vorgelesen. Das ist eine Gemeinde, die nicht sehr, sehr interessiert ist, nicht sehr, sehr offen ist für das Werk des Heiligen Geistes. Und ich las nur vor, 1. Korinther 14. Paulus sagt, ich will, dass ihr alle in Sprachen redet. Elberfelder ist ein bisschen softer und sagt, möchte, aber das ist nicht präzise übersetzt. Und Luther ist völlig daneben. Entschuldigung, aber das ist eine Tatsache. Luther macht einen irrationalen Konjunktiv. Ich wünschte, ihr könntet. In Klammern seufzt, schade, das geht ja nicht. Aber Paulus benutzt keinen irrealen Konjunktiv, sondern Paulus gibt eine Anordnung. Ich möchte, ich will, dass ihr es alle tut. Das heißt, er geht davon aus, dass das normal ist, dass das möglich ist und alle sollen das tun, was er sagt. Alle. Und wenn alle Korinther, dann alle Christen. Und wie viele sagen, ach, das ist doch nicht für heute und in dieser Gemeinde. Menschen sind so über die Jahre durch das Wort, das sie gehört haben, immunisiert worden gegen die Wahrheit. Richtig allergisch gemacht worden. Da war einer, der sprang auf. Ich las nur diesen Bibelvers, der sprang auf. Und rief lauthals mir entgegen und sagte, das ist ja Pfingstlehre. Ich sage, Entschuldigung, ich habe nur zitiert, was Paulus sagt. Das ist Pfingstlehre. Der Nächste stand auf, jawohl, man hätte den Mann gar nicht einladen dürfen. Und ein richtiger Tumult hat sich da erhoben. Es wurde richtig lebendig, interaktiv auf einmal, ja. Du liest vor, was die Heilige Schrift sagt. Und jemand zieht seine fromme Schublade auf und sagt, das gehört in diese Schublade. Das ist Pfingstlehre. Stell dir mal diese Anmaßung vor. Ist das nicht unglaublich? Wie frech wir sein können vor einem heiligen Gott, was wir uns alles trauen. Paulus hat nicht zu Pfingstlern gesprochen, sondern zu neutestamentlichen Christen. Und hat einen Maßstab aufgerichtet. Aber der fromme Mensch rebelliert gegen Gottes Maßstäbe. Wo kämen wir denn dahin? Ich weiß ganz genau, als ich als junger Christ, 2 Jahre war ich im Herrn, kam ich in eine Baptistengemeinde. Sollte da ein Praktikum machen. Machte Jugendarbeit und auf einmal Baptisten-Teenies bekehrten sich. Das Problem ist, die waren alle schon getauft, weil die Konfirmationszeit hatten sie schon hinter sich. Die waren alle schon reinkonfirmiert in die Gemeinde. Und dann haben die sich bekehrt und dann wurden die erfüllt vom Heiligen Geist. Und da brach richtig was auf und da kam richtig Stimmung auf. Und die gingen nach Hause und Papi, Mami, hör mal, ich bin erfüllt vom Heiligen Geist. Und die Eltern, meine Güte, was ist das denn? Hilfe! Dann ein Elternkomitee, rettet unsere Jugend vor dem Verführer. Willst du uns hier zu einer Pfingstgemeinde machen? Ich war 2 Jahre Christ, ich hatte überhaupt keine Ahnung, was Pfingstgemeinde ist. Ich dachte, Pfingstgemeinde, das klingt nach Pfingsten und da kam der Heilige Geist. Das ist doch cool eigentlich, oder? Ich dachte, wo ist ihr Problem? Ich wusste gar nicht, was Pfingstgemeinde ist. Und ich wusste nicht, dass Baptisten nicht mit den Pfingstlern können und dass die irgendwie was ganz anderes sind. Und ich hatte gar keine Ahnung, ich war 2 Jahre Christ. Willst du uns hier zu einer Pfingstgemeinde machen? Ich dachte, meine Güte, das muss was ganz Schlimmes sein. Das muss ja was ganz Furchtbares sein. Christen können so hingegeben sein an menschliche Dogmen. Da kann das Wort Gottes sagen, was es will. Das spielt alles keine Rolle. Wir sind Baptisten, wir haben diese Dinge nicht. Paulus sagt, ich will, dass ihr alle in Zungen sprecht. Man sagt, ja, der kommt aus der Ecke und der hat diese falschen Bücher gelesen und der war auf diese Schule und der hat das und so weiter. Warum sagt man nicht einfach, er hat einen Bibelvers zitiert und wir haben kein Recht, so mit Empörung auf einen Bibelvers zu reagieren. Es ist das heilige Wort Gottes. Niemand ist aufgestanden und hat Gott verteidigt. Aber sie wollten dem Prediger am liebsten da irgendwie noch eins auf die Jacke geben. Wie frech können wir sein? Wie sehr können wir uns erheben über Gott? Und in solchen Herzen kann das Wort Gottes nicht wirken, die ihre menschlichen Schubladen haben, die ihre menschlichen Etiketten haben, die sagen, ja, das steht in der Bibel, aber. Und dann rattern sie so ihre Lieblingsargumente ihrer Denomination oder Konfession runter. Paulus sagt, das Wort wirkt in euch, weil ihr es nicht als Menschenwort, sondern als Gottes Wort angenommen habt. Das Wort wirkt erst, wenn ich dem Wort mit Ehrfurcht begegne und sage, du bist Gott. Und du darfst sagen, was du möchtest. Mein großer Vorteil und mein etwas, was mir so geholfen hat, ist, als ich ganz junger Christ war, wenige Wochen, ich habe auf eine sehr dramatische Art und Weise den Herrn erlebt, der in mein Leben kam. Ich hatte nichts mit Glauben und Gemeinde und Bibel und so zu tun, überhaupt nichts. Aber Gott kam in mein Leben, absolut dramatisch. Und da war ein Moment, wo ich fertig war mit diesem ganzen Teufelzeug und mit den Drogen und mit dem illegalen Sex und all diesen Dingen. Da war ein Moment, wo Jesus sich gezeigt hat als Herr. Und dann war fertig. Und ich habe gesehen, was er für mich getan hat. Und dann in den nächsten Wochen habe ich so stark Jesus erlebt, so stark. Und er hat zu mir gesprochen und ich habe also unglaubliche Dinge erlebt in den ersten Wochen. Und dann habe ich die Christen gesehen in der Gemeinde mit ihrer Bibel. Und habe ich die verachtet. Guck mal, die mit der Bibel, da malen sie noch an und freuen sich über ein Verschen. Aber ich habe Jesus, der ist mit mir, der redet, der sagt, geh in das Haus und da ist das und das und so weiter, so eine Dinger. Und ich habe die Christen verachtet. Wirklich. So, die haben nur ein Buch, aber ich habe den lebendigen Gott. Und der lebendige Gott kam und hat gesagt, die Bibel ist mein Buch. Und wenn du nicht anfängst, deine Nase in mein Buch zu stecken, werde ich mit dir nicht mehr sprechen. Boah, war ich motiviert, auf einmal in der Bibel zu lesen. Und von diesem Tag an habe ich nie, obwohl ich jahrelang in der theologischen Fakultät gesessen habe und mir den größten Schwachsinn angehört habe, den Menschen überhaupt noch verzapfen können. 4 Jahre habe ich da gesessen, habe mir Zeug angehört, das glaubst du nicht. Niemals in all den Jahren habe ich auch nur die Spur eines Zweifels gehabt. Ja, wie ist das jetzt mit der Bibel und ist die historisch glaubwürdig und kann man das überhaupt alles so sehen und ist das heute noch so und wer weiß und so viele haben geschrieben und übersetzt und ob das alles irgendwie überhaupt zutrifft oder so. Der mich aus dem Sumpf geholt hat, der mich aus der Hand des Teufels gerettet hat, der hat zu mir gesagt, das ist sein Buch. Das habe ich gehört. Derselbe, der mich gerettet hat, hat gesagt, das ist sein Buch. Und seitdem, da kann drinstehen, was will. Das interessiert mich gar nicht. Es fichtet mich an. Da könnte drinstehen, Jonah hat den Wal verschluckt. Das war kein Wal, ein Fisch. Aber das, wenn es da steht, dann ist es so. Da kann der Verstand Purzelbäume schlagen und sagen, Junge, du hast studiert und du warst ein bisschen intelligent und jetzt glaubst du das, was ist mit dir los? Das ist mir alles egal. Der mich gerettet hat, hat mir ein Buch gegeben. Und jetzt lebe ich von diesem Buch, werde ernährt durch dieses Buch, bin ein Segen für andere durch dieses Buch und ich kämpfe für dieses Buch. Dieses Buch bringt dich in Kontakt mit dem übernatürlichen Gott. Und wenn du dieses Buch verschmähst oder sezierst oder sagst, das nicht für heute, das nicht und so nicht und dies nicht und das schon gar nicht und so weiter, dann wirst du die Gemeinschaft mit Gott nicht genießen. Weil es ist sein Wort. Sein heiliges, ewiges, unveränderliches Wort. Und wenn ich diesem Wort mit Respekt begegne, dann wirkt es in mir. Dann wirkt es in mir. Und was tut es in uns? Es setzt uns frei von dem ganzen Ballast, von den ganzen Lügen, von den ganzen Täuschungen, von den ganzen verkehrten Ideen über Gott und über das christliche Leben. Hebräer 4, Vers 12. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Und es dringt durch. Halleluja. Es dringt durch. Es tatschelt nicht an der Oberfläche. Es dringt durch. Durch was? Durch mein eigenes Herz. Und wenn er hier noch lange sitzt, durch deins auch. Warte ab. Es dringt durch. Bis zur Scheidung. Bis ist das entscheidende Wort. Bis ist ein Ziel. Das heißt, es dringt durch und durch und durch und durch und durch, bis es ein Ziel erreicht hat. Was ist das Ziel? Bis zur Scheidung von Seele und Geist. Und das ist der entscheidende Vers, der erklärt, warum wir in dem Schlamassel sind, in dem wir heute sind. Und die einen sagen ja, aber ohne Zunge, und die anderen sagen ja, aber nur mit Babysprenkelung, und die anderen sagen dies, und die einen sagen das, und die anderen das, aber nicht mit Dämonen reden, und nicht Heilung, und nicht Hände auflegen, und nicht Heiligen Geist, und dies und das. Warum haben wir all diese Verwirrung? Das ist nicht ein Ausdruck von Gottes Vielfalt, was uns manche Leute heute verkaufen wollen. Dazu kommen wir am Nachmittag. Oh, das Reich Gottes ist wie so eine bunte Blumenwiese. Und da blühen so mancherlei schöne, bunte Blumen. Und alle zusammen ergeben erst diesen beeindruckenden Strauß. Schon mal gehört diese Geschichte? Was ist das? Menschenweisheit aus der Seele von kranken Gehirnen, die niemals sich der Disziplin des Wortes Gottes unterworfen haben. Wenn die einen an Babybesprenkelung glauben und die anderen an neutestamentliche Taufe durch Untertauchen, sind das nicht zwei gleichwertige, gültige Konzepte, die sich gegenseitig bereichern? Das ist doch Schwachsinn. Und die einen sagen, Heiliger Geist, nein, Zungen ist vom Teufel, und die anderen sagen, das ist von Gott. Aber das bereichert sich alles, ihr Lieben. Der Gott des Universums, Jesus, der Herr der Gemeinde, ist nicht verwirrt. Und er hat nicht zwei einander widersprechende Meinungen und er sagt, nehmt sie doch beide und dann habt ihr einen schönen bunten Blumenstrauß und ihr seht diese Vielfalt, die ich so geschaffen habe. Diese Vielfalt, die wir haben, hat nicht der Heilige Geist geschaffen, die hat der Teufel geschaffen. Ich sag's noch einmal, weil das unterging, der Satz jetzt. Diese Vielfalt, die wir haben, hat nicht der Heilige Geist geschaffen, sondern die hat der Teufel geschaffen. Wie war es am Anfang? Die ersten Gläubigen kamen zusammen und wie heißt es dort? Sie blieben in der Lehre der Apostel. Wie war das da einfach? Und so überschaubar? Die Arbeitsaufteilung war ganz klar. Da saßen die Neubekehrten mit großen Ohren und Stift und Papier. Jetzt mal im übertragenen Sinn. Damals hatten die kein Papyrus, war extrem teuer. Und die meisten konnten sowieso nicht schreiben. Ja, aber sie saßen da, wir sind die Lernenden. Und die Apostel waren da und sagten, wir sind die Lehrenden. Das war völlig klar. Da hat niemand irgendwie einen Rollentausch vollzogen. Da hat niemand gesagt, naja, schön, Petrus, jetzt hast du mal gesagt, wie du das siehst. Jetzt möchte ich das Mikrofon haben und jetzt möchte ich mal erklären, wie ich das sehe. Und ich sehe einige Dinge, wie ich meine, zu Recht ganz anders als dieser große Mann Gottes. Ich bin schließlich auch ein Kind Gottes und ich habe schließlich auch den Heiligen Geist und ich habe auch eine Meinung und die werde ich euch jetzt mal allen kundtun und dann dürft ihr wählen. Nichts davon liest du. Sie blieben in der Lehre der Apostel. Es war so einfach. Die Apostel haben gesagt, wenn jemand zum Glauben kommt, merkt euch eins, das Erste, was er tut, ihr tauft ihn. Okay, alle schreiben auf, das Erste, was wir tun, wir taufen den. Und dann gingen die los und machten das. Es war so einfach. Und da hat niemand gesagt, ja, aber wenn wir jetzt jemanden finden, der die Taufe des Johannes hat. Ja, schon mal gehört, die Taufe des Johannes? Apostelgeschichte 19, dann ist das ja auch eine Taufe. Und man könnte ja jetzt einfach, um die nicht zu verwirren oder zu belasten oder in ihrem Gewissen zu erschüttern oder irgendwie einen Druck auf sie zu legen. Und wenn die jetzt sagen, also ich habe jetzt Jesus angenommen, aber die Taufe des Johannes, die genügt mir eigentlich. Und das ist eigentlich meine Taufe. Dann haben die Apostel gesagt, pass auf, mach keinen Ärger, seid nett, seid lieb, seid ökumenisch. Ihr müsst einfach nur sagen, pass auf, diese Taufe des Johannes, die ist auch gut. Wir haben unsere Taufe, ihr habt eure Taufe, die ist auch gut. Und wir kleben einfach auf eure Johannestaufe ein neues Etikett und sagen, das ist die Gott wohlgefällige Taufe. Und fertig, und wir sind alle in Frieden und alles ist gut. Warum lesen wir das da nicht? Weil es völlig klar war, die Jünger waren die Lernenden und die Apostel waren die Lehrenden. Und die Apostel haben nie solchen Schmarrn erzählt. Die Apostel haben gesagt, Jesus hat uns geboten, die Neubekehrten zu taufen. Und nach der Taufe wurden sie erfüllt mit dem Heiligen Geist. Amen. Als Paulus nach Ephesus kam, fand er diese 12 Männer und die waren richtig bekehrt. Die waren richtig Kinder Gottes. Die glaubten an Jesus. Aber weil Apollos als glühender Evangelist einfach die Lektion mit der Taufe selber noch nicht durchgearbeitet hatte, hat er sie nicht getauft. Und alles, was die hatten, war die Taufe des Johannes. Und Paulus kommt dorthin und merkt gleich, hey, die sind zwar hier Kinder Gottes, aber irgendwie ist das nicht normal, was hier abläuft. Wo ist denn hier die Salbung? Wo ist denn hier die Gegenwart Gottes? Wo ist denn hier das, was ich so kenne? Und er sagt, habt ihr überhaupt einen Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig geworden wart? Die gucken ihn an und sagen, Heiligen Geist, haben wir noch nie was von gehört? Wissen wir gar nicht, dass das auch dazu gehört? Paulus sagt, meine Güte, hier müssen wir aber mal jetzt die Grundlagen legen. Und bevor er anfängt, mit denen zu beten für Geistestaufe, sagt er, du, dann gehen wir gleich mal der Sache bis auf den Grund. Seid ihr denn überhaupt getauft worden? Ja, na logisch, klar, Taufe des Johannes, hier ist unser Taufschein. Paulus sagt, pass auf, ich erkläre es euch. Jesus hat gesagt, nach der Buße, nach der Bekehrung wird man getauft. Was man mit Johannes und mit Mose gemacht hat, ist eine Sache, jetzt kommt etwas Neues. Jesus ist der Herr, der darf das sagen. Und deswegen, wenn ihr ihm nachfolgen wollt, dann lasst ihr euch jetzt taufen. Okay, noch eine Frage? Nein, also dann gehen wir jetzt zum Wasser. Es war alles so einfach. Da hat niemand gesagt, aber ich beharre da drauf und ich werde jetzt eine neue Denomination gründen und das sind die Johannesgetauften und die sind genauso im Glauben wie ihr. Bitte, ja, sprecht uns nicht unseren Glauben ab. Wir glauben auch an Jesus, jawohl, und bei uns steht Jesus auch im Mittelpunkt. Hallo, wenn Jesus im Mittelpunkt steht, dann werden wir tun, was er sagt. Und nicht irgendeine Verwirrung in das Volk Gottes bringen und irgendwelche Dinge erfinden, die überhaupt nicht von Gott sind. Hallo? Die Dinge könnten so einfach sein, aber wir haben eine Gabe, einfache Dinge kompliziert zu machen. Oh, sind wir darin fortgeschritten. Sehr hoch entwickelt. Und seitdem ich Christ bin, mein Gebet ist, Herr, mach mich gerade und einfach und klar. Und viele Male, nicht immer, aber viele Male nutze ich die Gelegenheit und frage Kinder, was habt ihr verstanden von meiner Botschaft? Jesus war einfach. Jesus war ganz klar. Nicht kompliziert, nicht theologisch. Einfach nur so ist es. Und so müssen wir auch werden. Ganz einfach und mutig. Sondern das ist der Weg Gottes. Wir sind nicht verantwortlich für die, die sich eigene Wege ausdenken. Wir sind verantwortlich zu sagen, das ist der Weg Gottes. Und wir sind nicht verantwortlich, menschlich ausgedachte religiöse Erfindungen auch den TÜV-Stempel zu geben. Wir sind nicht dafür verantwortlich. Ja, logisch, deine Taufe ist genauso gut wie meine. Ich will mich ja nicht erheben über dich. Wir haben heute ein Klima, wenn jemand auf Wahrheit beharrt, dann erhebt er sich ja über die anderen. Dann ist er ja stolz, dann richtet er die anderen. Wenn das stimmen würde, dann ist die stolzeste Person, die jemals über diesen Planeten gelaufen ist, Jesus Christus. Kannst du mir folgen? Weil er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand ohne mich. Ist das Stolz? Das ist einfach Demut. Was ist Demut? Demut ist Abhängigkeit vom Vater. Jesus sagt, ich rede nicht aus mir selbst, ich rede das, was der Vater mir zu reden gibt. Und wenn Jesus der Weg ist, dann darf er nicht sagen, ich bin einer und natürlich Buddha und Konfuzius und der Dalai Lama ist ja auch so cool und dies und das und jenes. Das darf er nicht. Er muss sagen, wie die Dinge sind. Sonst wird er ein Anhänger des Teufels, des Vaters der Lüge. Aber wir haben ein religiöses Konzept von Demut und von Stolz. Und mit diesem religiösen Konzept messen wir andere. Und wenn jemand auftritt und sagt, das ist der Weg, ist der Stolz, ist der Arrogant, oh wei, und so lieblos, der lässt mir gar keinen Raum mit meinen Erfindungen. Das haben die Apostel gemacht. Die haben gesagt, Leute, so sieht neutestamentliches Christsein aus, das ist es. Apostelgeschichte 10, die Leute bei Cornelius haben sich bekehrt und dann heißt es, und Petrus befahl, dass man sie taufen ließ. Er befahl. Er hat nicht gesagt, möchtet ihr vielleicht? Oder wollen wir eine neue Konfession machen? Ich meine mit den Johannesgeschichten und so. Er befahl. Ja, wie, was befahl? Wer hat mir was zu befehlen? Wenn du ins Reich Gottes kommst, bist du unter der Herrschaft Christi. Und Christus redet zu dir durch sein Buch und durch Menschen, die sein Buch dir nahelegen. Und wenn du von diesen Menschen hörst, was dieses Buch sagt, bist du verpflichtet zu tun, was diese Menschen dir sagen. Wenn sie dir Dinge sagen oder vorgeben oder von dir erwarten, die nicht in diesem Buch stehen, ess nie wieder Schoko-Vanille-Eiscreme. Können wir sagen, God bless you. Wo ist die nächste Eisdiele? Ich bin frei. Ich wähle das, was mir schmeckt. Du kannst mir gar nichts erzählen. Nicht in diesem Bereich. Aber wenn er sagt, illegaler Sex ist nicht okay, ist das nicht eine Privatsache, sondern es ist der Maßstab Gottes. Versteht ihr den Unterschied? So, es gibt Dinge, die sind privat und wir können frei entscheiden, gestreift oder kariert, alles okay. Alles okay. Niemand darf kommen und sagen, kommt mir nie wieder in gestreiften Kleidern. Das ist Sträflingskleidung und wir sind Kinder Gottes und wir müssen... Nein, wir sind frei. Wir sind frei. Aber wenn ein Bote Gottes sagt, was du selber in deiner Bibel liest, dann wage nicht mehr, dich aufzuplustern und zu erzählen, du hast schließlich auch deine Meinung und du hast auch schon den Segen Gottes erlebt und Gott ist mit dir, obwohl du nicht dich taufen lässt, obwohl du nicht den Heiligen Geist empfangen hast, obwohl du nicht in Sprachen sprichst, obwohl du nicht durch Jüngerschaft gegangen bist, obwohl du nicht unter biblischen Ältesten bist. Gott ist mit dir, willst du mir den Glauben absprechen? Hallo. Wir reden hier nicht von Glauben absprechen, sondern wir reden von dem Weg, auf dem der maximale Segen ist. Davon reden wir. Und wenn andere Leute sagen, ist mir egal, wo der maximale Segen ist, ich komme auch mit meinem kleinen Krümelkram zurecht, bitteschön. Wir werden niemanden zwingen, mit Gewalt einen biblischen Weg zu gehen. Niemanden in Handschellen abführen zum Taufwasser. Nein. Jeder ist frei. Er mag so ungehorsam sein, wie er möchte Gott gegenüber. Aber wir haben die Aufgabe zu sagen, wie der Gehorsam Gott gegenüber aussieht. Das ist unsere Aufgabe. Und wenn du hier bist und du bist Hauskreisleiter, Seelsorger, Verkündiger des Wortes Gottes, dann ist das deine Aufgabe. Du hast nicht die Aufgabe zu verkündigen, was deine Denomination lehrt. Du hast die Aufgabe zu lehren, was das Buch lehrt. Selah. Denkpause. Aufschreiben, schlucken, Hilfe. Wir sind Botschafter Christi. Wir vertreten seine Wahrheit und nicht eine Menschenwahrheit. Wir vertreten keine Konfession. Wir vertreten ihn. Und er hat sein Wort gegeben und da wird der Segen drauf sein. Wie viel Segen auf dem Krümelkram ist, weiß ich nicht, will ich auch gar nicht rausfinden. Aber ich rufe Menschen zu diesem Buch und zu der Person dieses Buches. Und dafür habe ich eine Menge Ärger, das kannst du mir glauben. Aber der Trost Gottes ist so kostbar, dass ich sage, ich will mehr von dem Trost haben. Und wenn ich noch 10-mal so viel Ärger kriege, der Trost ist mir wertvoller als das Umgehen des Ärgers. Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und die einzige Chance, wie es noch einmal eine wirkliche Kehrtwende gibt im Volke Gottes, eine wirkliche Reformation, ist, indem wir zurückkommen zu diesem Prinzip. Sola Scriptura, nur die Schrift. So hat Luther begonnen. Kurze Zeit später hat das selber alles aufgeweicht und hat eine Dreiviertelrolle rückwärts gemacht. Aber der Anfang war, egal was der Papst erzählt, wir gehen nach diesem Buch. Sola Scriptura, nur nach der Schrift. Und diese Reformation wurde nicht beendet. Und sie muss jetzt vollendet werden. Und darum bist du hier. Dass du sagst, ich werde ein Mensch dieses Buches. Ich werde ein Mensch dieses Heiligen Geistes. Ich werde ein Mensch der Wahrheit. Ich gebe mich dem Wort Gottes hin. Und ich glaube, dass Gott mich nicht hängen lassen wird. Ich werde nicht nur auf die Jacke kriegen, sondern ich werde reichlich Belohnung bekommen. Wir können Gott nichts schenken. Wir können nicht ihm gehorsam sein. Und er sagt, es ist schön, dass du das machst, aber Belohnung, nee, bei dir nicht. Du also, es hast zu spät angefangen. Hättest eher anfangen müssen. Das ist nicht Gott. Für jeden Schritt des Gehorsams belohnt er dich. Er belohnt. Und was ist die größte Belohnung? Er selbst. Was sagt er zu Abraham? Ich bin dein großer Lohn. Ich bin dein Lohn. Die Gegenwart Gottes. Warum sagt David, eines nur habe ich erbeten, danach trachte ich, alle Zeit im Tempel zu sein und die Schönheit Gottes anzuschauen. Das klingt doch so, als wenn er davon irgendwas fasziniert war, oder? Man kann von Gott fasziniert sein, man kann von Gott leben und von Gott empfangen und so gestärkt und aufgebaut und geborgen und sicher sein in ihm, dass man sagt, oh, ich kann alles verlieren, aber das nicht. Das darf ich nicht wieder verlieren. Und da möchte Gott uns hinbringen, dass wir in diese Verbindung kommen, dass wir sagen, ich habe ihn. Ganz am Anfang in meinen ersten Christian, da gab es dieses Lied, wen habe ich im Himmel? Als dich, wen habe ich im Himmel? Gott muss unser Schatz werden. Und ohne Hingabe an die Wahrheit kann er nicht unser Schatz werden. Das ist völlig unmöglich. Eine Nähe zu Gott ohne Hingabe an sein Wort gibt es nicht. Das ist eine Fantasie. So überlege, wie es weitergeht. Überlege, was für eine Art von Christsein du suchst. Überlege, was ist der Wille Gottes? Und überlege, was sind meine Argumente, wenn das zutreffen sollte bei dir, die mich zurückhalten? Und was sind diese Argumente wert gegenüber diesen wunderbaren Verheißungen, die ich da in diesem Buch habe? Ich will auf der Seite Gottes stehen. Ich will ein Freund Gottes werden. Ich will in seine Nähe kommen. Ich will ein Liebhaber Gottes werden, ein Freund des Königs. Wer Reinheit des Herzens liebt und wessen Lippen wohlgefällig reden, dessen Freund ist der König. Halleluja. Herr, gib uns Weisheit, diese Freundschaft mit dir mehr zu schätzen als alles andere auf dieser Erde, als allen Ruhm, alle Ehre, alle Anerkennung, alle Bestätigung von Menschen oder auch die Ablehnung und die Schmach und das dumme Gerede. Wir wollen dich haben und wir wollen dich ehren. Und danke, dass du uns motivierst und dass du uns überführst und dass du uns zeigst, das ist das Einzige, was funktionieren wird in den kommenden Zeiten der Stürme. Danke, dass wir hier sind und das hören und dass du uns ermutigst. Amen. Amen. Seid ihr ermutigt oder bedrückt? Da habt ihr brav geantwortet. Danke.